Handbremsen ist ein Fahrfehler?
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, Ela, jetzt hatten wir ein schönes kleines Vorgespräch, was eigentlich so gar nichts mit unserem heutigen Podcast zu tun hat, aber das machen wir ja häufiger. Schön, dass wir die Gelegenheit mal wieder haben.
Das ist wahr.
Oder? Und schön, dass ich auch zur Aufnahme dieser Folge wieder bei dir in Hannover sein darf und kann in der Talentschmiede von Dentastico. Wenn ihr uns das erste Mal hört, und da freuen wir uns drauf und drüber, dann ist es ein Sonntag.
So ist es.
Ein Sonntag, an dem wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr vielleicht einen schönen Kaffee genießt oder was ihr gerne so am Sonntag trinkt. Bei uns in Ostfriesland ist es ja häufiger mal der Tee. Das könnt ihr euch gerne aussuchen. Aber ich wünsche mir für euch einfach, dass ihr mit diesen ganzen Krisen in dieser Welt so umgehen könnt, dass sie euch nicht ständig belasten. Und tatsächlich, Ela, ist das so ein bisschen der Anlass unseres Themas heute, wo es darum geht, inwieweit Führung sich verändert hat. Führung in Zeiten, in denen wir eigentlich das Gefühl haben, es gibt permanent und dauerhaft nur noch Negatives irgendwie, ja. Oder? Also wir haben die politische Situation, die geopolitische Situation, wir haben Fachkräftemangel, wir haben den Einfluss von KI, Zahnärzte, Zahnärztinnen, aber auch die Teams und wir. Irgendwie hat man das Gefühl, man steht ständig unter Druck und muss Sachen regulieren. Und ich habe auf LinkedIn von Ben Schulz einen schönen Newsletter gelesen. Den habe ich mal zum Anlass genommen, mit dir heute über dieses Thema zu reden. Da ging es so um diese Frage, was macht eigentlich so eine Zeit mit uns, wenn wir Führungskräfte sind? Sind wir da voller Hoffnung und Vertrauen in uns, in unsere Führungskraft und leben das auch aus und bieten Perspektive oder ziehen wir uns zurück und bremsen Unternehmen aus, bremsen uns aus? Darüber wollen wir heute mal reden. Ich glaube, da wird uns einiges zu einfallen. Wir haben ja so dieses Thema, ne? Kontrolle, Hoffnung, Vertrauen, das haben wir ja immer mal wieder. Ich möchte aber heute mit dir mal wirklich drüber sprechen, ja, warum auch klassische Führung vielleicht versagt, wenn man ständig unter Dauerdruck steht, wenn Krisen ständig auf einen einprasseln, wie man natürlich damit umgehen kann. Und vielleicht auch, Ela, und das ist direkt mal die Frage an dich, erkennst du bei dir selber, ob du gerade in einer Situation bist, wo du eher Bremserin deines Unternehmens bist oder eine, die Gas gibt, die fördert, die macht?
Ich glaube, ich gehöre zu 96% zur zweiten Kategorie.
Aber sicherlich auch mal situativ so, dass du vielleicht mal denkst, ich müsste eigentlich mehr machen. Oder bist du wirklich so voller Hoffnung und Vertrauen in die Welt und in dich, dass du das so abschütteln kannst?
Also abschütteln kann ich das Krisenthema nicht. Ich habe aber eine gesunde, dicke Haut entwickelt, um meine Firma, mein Unternehmen, meine Mädels, meine Workfamily davor zu beschützen. Und ohne da jetzt vermessen zu klingen, ist das, glaube ich, eine meiner Superkräfte, die ich da entwickelt habe.
Ich wollte sagen, da brauchst du aber eine Menge Stärke, Resilienz, ja,
auf
und
jeden
da musst
Fall
eine Menge aushalten können.
Auf jeden Fall. Also ich verzweifle manchmal an vielen Dingen. Es gibt viele Themen, die mich auch ganz in meinem Kern erschüttern, die für mich seit Ewigkeiten auch auf meinem privaten Tablett so ungefähr liegen. Aber genau das ist der Grund, warum ich auf der professionellen Ebene so ein Burggraben um unsere Firma und um meine Kollegin gezogen habe.
Ein Schutzgraben.
Ein Schutzgraben, der ist gefüllt mit heißem Wasser. kommt nicht jeder durch.
Manchmal auch mit Aperol, aber
ja, oder Gingiwein, ne?
Oder
aber
so.
Egal. Kleines Beispiel. Ich verstehe schon, warum es im Moment super schwierig ist. Es gibt jede Menge Themen, die mich persönlich sehr triggern. Natürlich ist es die Weltpolitik und ich als Frau bin natürlich im Moment extremst erschüttert von diesen schrecklichen Geschlechterkämpfen, so wie es ja propagiert wird oder wie es ausgerufen wird. Ich persönlich sehe es nicht so. Also ich sehe uns nicht in einem Kampf. Ich sehe andere Entwicklungen, aber ich stelle natürlich fest, dass es einen Impact, also eine Wirkung hat auf das Klima zwischen den Geschlechtern. Und wir als reine Frauenfirma haben da immer ein Thema mit. Und vor diesen Dingen gilt es, meine Kolleginnen echt zu beschützen. Und da bin ich auch wie so eine Wolfsmama.
Ich weiß, dass du das ja auch tatsächlich als Führungsaufgabe aufsiehst.
Ja, total.
Und da können wir ja gerne mal eine kleine Empfehlung aussprechen. Einer unserer ersten Podcasts, 2, 3 oder so, da haben wir über das Thema gesprochen. Eigentlich, warum du ein reines Frauenteam führst.
Ja.
Also hört da gerne mal rein. Wir werden das Thema heute vertiefen. Und ich habe mir schon gedacht, als ich das Thema geskriptet habe und dir geschickt habe, habe ich mir gedacht, okay, da werden wir immer wieder gute Trigger haben, die ja genau deine Position, die du gerade geschildert hast,
ja, zu Frauen in jedem Fall, also zu Frauen in jedem Fall, Klaus, aber auch zu jungen Menschen, weil das stelle ich ja fest, ich bin selber Mutter, mein Sohn ist 24 und ich habe viel Kontakt zu jungen Leuten, Gott sei Dank, aber ich stelle dort fest, dass es dort häufig so eine allgemein verstimmte, leicht depressive Stimmung gibt.
Also Hoffnungsverlust.
Hoffnungsverlust in jedem Fall, der dann oftmals umschlägt in so einen Fatalismus. Ne? Okay, dann was soll's, hilft eh alles nix, dann mache ich das, dann konsumiere ich dies, dann bin ich da. Und das ist so eine Sache, wo ich auch mal denke, boah, ey, wie kann man das wieder einfangen?
Schwierig.
Wie kann man als jemand, der diese Welt schon ein paar Jährchen länger kennt, anderen Menschen vermitteln, dass es sich echt lohnt?
Und was ich ja spannend finde, deshalb werde ich euch auch 1 oder 2 Studien mit in die Shownotes packen. Es gibt eine Studie aus den USA von 1994, die sagt, Hoffnung ist eine erlernbare kognitive Fähigkeit, besteht aus 3 Elementen. Und da sind wir beim Thema Führung. Klare Ziele, erkennbare Wege und erlebte Selbstwirksamkeit. Kann ich soweit gut nachvollziehen. Aber jetzt mal auf dein Thema, was du gerade gesagt hast, bezogen. Wie kann denn ein junger Mensch, der irgendwie sagt, alles scheiße hier, ja, ich kommt zu nichts und Politik doof und die Menschen doof, der kann sowas ja nicht lernen. Also ist das doch eigentlich unsere Aufgabe? Ist das Führungsaufgabe zu wissen, dass Hoffnung erlernbar ist? Hältst du Hoffnung, diese Fähigkeit zu hoffen, für eine erlernbare Fähigkeit?
Ja, auf jeden Fall.
Echt? Ja, ich fand das erstaunlich, als ich das gelesen habe.
Also ich halte das wirklich, wirklich für erlernbar. Es hapert aber immer am dritten Punkt. Die Selbstwirksamkeit. Weil es gibt erstaunlich viel gut strukturierte junge Menschen, die erfolgreich sind an der Schule, an der Uni und so weiter. Und sie scheitern aus meiner persönlichen Erfahrung alle oft am gleichen Punkt. Sie kommen in den Arbeitsmarkt und sie erleben, dass sie genau keine Selbstwirksamkeit haben. Sie fallen in die alten, von uns wirklich nicht gut etablierten Strukturen aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrtausends.
Wie weit geht sie zurück?
Ja, es ist wirklich so. Ne? Ja. Also da gibt's bestimmte Dinge, wie wir in Deutschland Arbeitsplätze von der Architektur strukturiert haben. Mit Architektur meine ich jetzt nicht Gebäude, sondern wie sind die aufgebaut? Sind die für Menschen, sind die um Menschen herum aufgebaut worden? Oder geht's da nur um Leistung, um Abschöpfen? Und letzteres ist der Fall. Unsere Arbeitsplätze, die Zeiten, zu denen wir arbeiten, wie wir arbeiten, sind zutiefst menschenfeindlich. Da gibt's ja auch neuere Studien, die das sagen. Und dann kommst du als junger, hoffnungsvoller Mensch auf den Arbeitsmarkt. Und es muss nicht nur der Arbeitsmarkt sein, es kann auch ein Umfeld sein. Und du erlebst das Gegenteil von Selbstwirksamkeit. Du erlebst, dass deine Fähigkeiten abgelehnt werden. Das ist doch der klassische deutsche Move. Wir lehnen uns zurück, verschränken die Arme und sagen, was will das junge Ding denn? Ja, zu meiner Zeit war das nicht so. Und der allerschlimmste Spruch ist, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich könnte kotzen, wenn ich den lese. Entschuldigung. Aber es ist wirklich so. Weil was sind es dann?
Hören wir auch nicht zum ersten Mal von dir.
Sind es Frustrationsjahre? Ja. Sind das Jahre, in denen ich einen jungen Menschen, den ich für mein Thema begeistern möchte, erstmal durchdemütigen darf, bis der dann soweit ist? Was ist das für eine Stimmung bei uns in Deutschland?
In Form bringen, aber nach meinen Vorstellungen.
Dass man denkt, das wäre eine Buchsbaumhecke.
Ja. Ja.
Und dann kommen Leute, die haben Fähigkeiten und Skills und ich stehe manchmal mit offenem Mund da, wie selbstverständlich sich die im allermeisten jungen Menschen heutzutage im Bereich Social Media und mit KIs und so bewegen. Das ist faszinierend. Das sind Fähigkeiten, die kann ich wunderbar in meinen Arbeitsbereich implementieren. Was aber durch die Zeiten immer gleich bleibt, ist ja Führung. Ne, egal wie viel Devices du hast, egal wie viel neuere KIs und sonst was kommen, der Führungsanspruch, die Führungsart und Weise, die Emotionen zwischen den Menschen bleiben die gleichen. Es geht immer um Wahrnehmung, um Wohlwollen und es geht immer darum, jemandem zu vermitteln, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ne, dass wir alle durch blöde Zeiten gehen, völlig logisch. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, auch völlig logisch. Aber meine Aufgabe als Führende ist ganz klar zu zeigen, ey, wir arbeiten viel, wir liefern viel und es muss schön sein. Ich mache es 8 bis 10 Stunden am Tag. Es muss eine Perspektive haben und jeder muss merken, das, was ich tue, hat einen Impact.
Ja, und aber trotzdem erlebt man und die Wissenschaft bestätigt das ja auch, dass wir immer häufiger erleben, dass Führung darin besteht, nicht zu entscheiden, Dinge aufzuschieben, aus Angst vor Unsicherheit, was auch immer. Wenn du das heute mal anschaust und vergleichst, du hast ja gerade so ein paar Punkte auch schon mal genannt, Führung in Zahnarztpraxen vor 10, 15 Jahren verglichen mit heute, war das einfacher, war das schwerer, war das eigentlich immer das Gleiche und wir haben uns nur nie so viel Gedanken gemacht, weil die Krisen von außen, alles das, was uns so von extern belastet hat, in der Zeit vor 10, 15 Jahren einfach so nicht da war.
Durchaus. Also die Krisen von außen waren nicht da. Der demografische Wandel hat sich ja extrem beschleunigt in den letzten 15 bis 20 Jahren. Das war damals auch noch nicht da. Wir hatten keinen Arbeitnehmer, sondern einen Arbeitgebermarkt. Also man brauchte ja bloß im lokalen Blättchen zu schreiben, wir haben eine Ausbildungsstelle. Da haben sich 15 gemeldet ja. aus den umgebenden Dörfern oder aus den umgebenden Schulen. Das ist vorbei. Das haben wir nicht mehr. Und Gott sei Dank verändern sich Dinge. Und die Menschen, die sich nicht mitverändern oder diese Veränderungen ablehnen, nicht begrüßen, die werden abgehängt. Und auch das ist kein neues Phänomen. Das ist seitdem es Aufzeichnungen gibt, ist es so.
Aber die Phänomene, mit denen man sich jeden Tag befassen muss, Dinge, die neu auf uns zukommen. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen länger auf dieser Welt. Und also die letzten 3 bis 5 Jahre, finde ich, und ich sehe es aber positiv, weil ja ganz ja. viele tolle Entwicklungen auch dabei sind. Aber mit welchen Themen wir uns auf einmal jeden Tag befassen müssen. Ja gut, jetzt befasse ich mich mit Marketing, mit Kommunikation, mit KI, mit all diesen Dingen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe Dinge gestern gelesen, Dinge gestern für gut und richtig befunden, mit denen gearbeitet und lese heute, vergiss es. So. Und wenn ich jetzt ja. das mal reflektiere auf Zahnärzte, Zahnärztinnen, Führungsverantwortung, Unternehmensverantwortung, die ja auch mit den gleichen Themen konfrontiert sind, dass man da unsicher wird, kann ich mir mega vorstellen. Und dass Unsicherheit eher dazu führt, zum Bremser zu werden, wie ich es auch so in dem Newsletter gelesen habe, wo diese Frage gestellt wurde, das kann ich schon gut nachvollziehen. Geht dir das ähnlich oder erkennst du da auch Beispiele aus deiner Praxis, wo deine Kunden, Kundinnen dir spiegeln, Mensch, Ela, irgendwie, boah, ich komme da mit dem ganzen Zeug einfach nicht mehr klar und ich weiß gar nicht, was ich tun soll, um noch positiv zu denken. Weil nicht positiv denken heißt ja auch, Risiken zu vermeiden. Wenn ich Risiken vermeide, investiere ich nicht. Genau. Wenn ich gehemmt bin und bremse, dann verlangsame ich ja auch die ganze Entwicklung um mich rum. Das ist ja ein Thema, was, glaube ich, ganz viele betrifft und ganz viele merken das vielleicht gar nicht.
Also es ist ein Riesenthema, eigentlich überall. Ich finde, die Gesellschaft ist davon durchdrungen, von diesem Thema. In Zahnarztpraxen ist es aus meiner Sicht auch ein finanzielles Thema. Ne? Also wir haben in der Zahnarztpraxis ein Riesenthema mit unseren Umsätzen, wie wir die erwirtschaften. Wir sind ja in den Zahnarztpraxen an unterschiedliche Leistungssysteme gebunden, in denen wir abrechnen müssen. Wir haben das private Abrechnungssystem und das Krankenkassenabrechnungssystem. Die entwickeln sich seit Jahr und Tag auseinander. Weil das eine ist seit 1988 gleich, das private, und das andere ist dynamisch, an der Grundlohnsumme orientiert, gibt jedes Jahr höhere Punktwerte. Daraus hat sich jetzt in den letzten 15 Jahren das Phänomen entwickelt, dass viele Leistungen im Bereich der Kasse besser bezahlt sind als im Bereich der privaten. Und jetzt ist es so, dass diese Veränderung natürlich auch eine gewisse Agilität im Mindset der Behandler braucht. Ich muss nämlich anders kalkulieren. Und viele gehen da diesen Weg, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Die möchten halt bestimmte Dinge nicht machen. Die wollen keinen großen Ärger bei den privaten Versicherungen, damit alles locker durchgeht, damit der Patient nicht sauer ist und so weiter. Und man dient sich dort so an und trifft diese Entscheidung nicht und verpasst dadurch aber das Moment, in dem ich nach einem Umsatz kalkuliere. Das ist so ein Beispiel dafür, wo ich zum Bremser werde.
Ist das ein bewusstes Verhalten? Oder?
Ja, das ist ein bewusstes Verhalten. Das ist ein bewusstes Verhalten.
Empfinden diejenigen das dann auch als Bremse? Oder legitimieren sie ihr Verhalten mit der Aussage, naja, das ist schon richtig, was ich tue?
Sie legitimieren ihr Verhalten damit, dass es der Weg des geringsten Widerstandes sei. Und man
okay,
auf
so
diese,
kann man es auch machen.
Ja, ja, und auf diese Art und Weise vermeidet man. Ne? Und das ist ja das, was ein Bremser ist. Ein Bremser ist ja nicht nur ein Bremser, dass der auf einen Bremse tritt, singulär, und einen Prozess anhält. Ein Bremser ist ja auch ein Vermeider.
Und damit verändert sich ja auch.
Und damit verändert sich nichts. Und das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass ich die Gegenspieler erstarke. Dadurch, ne? Also indem ich immer PKV-konform abrechne. Ja gut,
wer bremst, wird schneller überholt, ne?
Genau.
Also, ich glaube, im Automobilsport hat man gesagt, wer als erster bremst, hat verloren oder so. Wobei der ein oder andere hätte vielleicht besser früher gebremst, aber anderes.
Mein Autoleben ist, Bremsen ist ein Fahrfehler. Man muss vorausschauend fahren,
Kinder,
da muss man
nicht
auch
nicht
bremsen.
Nachmachen, was ihr hier in dem Podcast hört.
Blinker habe ich auch nicht. Egal.
Tatsächlich. Ja, weil Ela immer nur geradeaus fährt. Weil Kurvenfahren heißt ja langsam fahren.
Man kann sliden.
Egal. So.
Egal. Thema okay. Zurück. Was ich meine ist, wenn der Bremser zum Vermeider wird, dann bremst er nicht nur kurz. Kurz abbremsen kann mal okay sein, um sich zu vergewissern, passt der Prozess noch. Aber wenn ich Vermeider werde, dann vermeide ich Innovationen, dann vermeide ich eine Verbesserung von den Dingen. Und in dem konkreten Beispiel, was ich genannt habe, wird ja so abgerechnet, damit ich möglichst wenig Stress beim Patienten provoziere. Obwohl ich als Arzt mit der Versicherung des Patienten 0,0 zu tun habe. Und das ist das gleiche Versicherungsprinzip wie bei einer Haftpflichtversicherung. Es ist eine Schadensregulierung. Wir Deutsche verklagen alles, was eine Versicherung ist, nur unsere Krankenversicherung nicht. Ich habe das Phänomen noch nicht verstanden, warum das so ist, weil auch das ist ein Schadensregulierer und eine Versicherung lebt immer davon, dass sie nicht leistet. Trotzdem ist dann das jetzt das Beispiel für diesen Bremseeffekt, ne? Und der hat da wirklich massiv pekuniäre Auswirkungen.
Aber wir werden das ja auch noch an anderen Stellen sehen, denke ich, ne? Also,
klar.
Dass auf einmal Entscheidungen vermieden werden, dass ich nicht mehr nach vorne gehe. Woran erkennt man in seiner Praxis, an sich selber, dass da auf einmal vielleicht sowas entstanden ist? Weil das ist ja in der Regel ein schleichender Prozess. Ich denke, es gibt Menschen, die sind so geboren, die waren schon immer so. Die haben Angst vor Entscheidungen, weil sie Angst vor Fehlern haben.
Ja.
Die lassen lieber andere Entscheidungen treffen. Die machen lieber Dinge nicht, die sie nicht können. Ne? So vermeiden von Unsicherheiten, von Risiken, weil ich nicht weiß, ob ich das drauf habe. Aber das kann ja auch ein schleichender Prozess sein. Menschen, die vielleicht noch vor 10 Jahren ganz anders agiert haben, sind durch die Einflüsse, über die wir gerade eben gesprochen haben, auf einmal zurückhaltend, sind auf einmal nicht mehr risikofreudig, ohne das so richtig zu bemerken. Wie kann man für sich selber sagen, ey, bin ich so jemand?
Das ist eine echt schwierige Frage.
Oder kriegt man das meistens erst von anderen gespielt und dann ist es oft schon zu spät?
Also ich glaube, man merkt das schon an sich selber, nämlich dann, wenn man den Spaß an den Dingen verliert, die man macht. Also wenn man Sachen als Belastung empfindet und nicht als Herausforderung.
Und wenn man auch mehr Angst spürt als
wenn
früher.
Wenn du mehr Angst spürst.
Angst spüren wir.
Wenn
alle.
Du hoch im Cortisol bist die ganze Zeit, das lässt sich alles messen, dann sollte man tatsächlich überprüfen, passt das, was ich tue, noch zu mir? Bis hin zur radikalen Entscheidung. Also nichts ist so wichtig wie unsere Gesundheit. Und wenn es das nicht für dich ist, dann mach es nicht. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sagen können, was für sie gut ist und was für sie nicht gut ist. Ich habe wenig Mitleid mittlerweile in meinem Alter mit Menschen, die sagen, ja, Augen zu und durch, ich muss das machen. Nee, musst du nicht, muss man wirklich nicht. Respekt habe ich davor, wenn Entscheidungen wohlüberlegt getroffen werden, zugunsten von einem selbst, zugunsten von anderen, ohne Selbstkasteiung. Ne? Da belohnt einen niemand für. Und deswegen macht das wirklich null Sinn. Aber diese Cortisol-Geschichte ist ein guter Hinweis darauf. Und wenn du dauerhaft dort bist, dann ist das, was du tust, nicht mehr richtig für dich.
Ja, und ich glaube auch, wenn du so merkst, dass du plötzlich so ein Controlletti geworden bist, ja, du hast das Vertrauen verloren.
Ja.
Wir haben ja eben schon gesagt, und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Phänomene, dass aus dieser Angst Unsicherheit entsteht und aus Unsicherheit entsteht ja ganz oft übertriebene Kontrolle.
Ja,
ja, wenn man irgendwie niemandem mehr was zutraut und sehr wahrscheinlich einem selber schon gar nicht mehr, also sich selber gar nicht mehr zutraut. Also kontrolliert man alles und das heißt ja auch für die Menschen in deiner Umgebung, für dein Team, wenn deine Mitarbeitenden auf einmal merken, da ist überhaupt keine Freiheit mehr. Der kontrolliert alles oder sie. Das macht ja auch mit den Mitarbeitern was. Die werden jetzt nicht laut losplärren und sagen, was machst du jetzt auf einmal? Sondern die werden sich still und heimlich zurückziehen.
Ziehen sich dann zurück hin in die, ja, ins Abarbeiten von Dingen.
Dienst
nach Vorschrift.
Dienst nach Vorschrift, weil keine emotionale Bindung mehr da ist, weil Vertrauen fehlt.
Genau.
Und dann wird es teuer.
Das kostet richtig Geld.
Ja, wir haben auch eine Studie, habe ich gesehen. Die meisten Mitarbeiter, die haben gesagt, also über 60%. Für mich ist das total wichtig, dass eine Führungskraft Hoffnung ausstrahlt. Dass eine Führungskraft mir auch diese Hoffnung vermittelt. Und stattdessen werden sie kontrolliert. Und wenn du dir jetzt mal in der Praxis vorstellst, du hast irgendwie nur 10 Mitarbeiter und 60% davon fühlen sich auf einmal nicht mehr wohl, fühlen sich kontrolliert. Was passiert? Sie selber treffen keine richtigen Entscheidungen mehr. Zurückziehen, Fehlverhalten. Es entstehen mehr Fehler. Das ist ja ein Prozess, den musst du irgendwann stoppen. Sonst führt er dich ja ins Nichts.
Auch die erlernten Fähigkeiten, die Dinge, die schon immer gut waren, werden dann wieder schlechter. Wenn du aufhörst, Herausforderungen anzunehmen, werden auch die anderen Prozesse, die du eigentlich beherrschst, stumpfer. Also man wird einfach nicht mehr besser. Das Team verbessert sich nicht mehr. Wir arbeiten nur noch Dinge ab. Mhm. Und das ist nichts, was wir möchten, weil gerade in der Praxis ist ja jeder Patient eine neue Herausforderung. Und ich habe ja niemals eine 0815-Schablone. Jeder ist anders. Und das ist halt auch die große Herausforderung. Für mich als Führungskraft ist es unheimlich wichtig, meinem Team eine Sicherheit zu geben. Eine Sicherheit auf mehreren Ebenen, natürlich eine materielle Sicherheit. Das ist meine erste Aufgabe auf der untersten Ebene. Wenn man sich mal diese Bedürfnispyramide von Maslow vor Augen führt, ist das meine Aufgabe als erstes. Aber ich habe auch noch andere Aufgaben, nämlich psychologische Sicherheit. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Die ist extrem, eine ganze Folge drüber.
Die ist extrem wichtig, damit sich die Menschen auf Basis einer abgesicherten materiellen Ebene entwickeln können und dann in diese Selbstbestimmungsgeschichte kommen und halt feststellen, das, was ich mache, hat eine Wirkung. Weil das ist das Tollste für uns. Das ist das Allertollste, wenn wir irgendwas machen und haben einen Erfolg. Und Erfolg, für manche Menschen ist es Geld, für andere Menschen ist es gute Laune, für wieder jemanden ist es, das Leben eines Dritten verbessert zu haben. Mhm. Na, und das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Und wenn du in die Geschichte guckst, dann sind die großen Menschen in der Geschichte, egal ob es jetzt Feldherren, Philosophen, Mutter Teresa, wer auch immer war, immer Menschen, die das geliefert haben. Die haben eine Form von Sicherheit, Hoffnung und Vertrauen geliefert. Gandhi zum Beispiel. Na, also das ist alles immer Hoffnung, Vertrauen und tatsächlich aber überprüfbar durch eine Form von Vorleben. Die sind vorangegangen und waren authentisch in Tat und Wort.
Und jetzt wissen wir ja auch, wir haben es ja eben zitiert, die Hope Theory Studie aus den USA. Hoffnung ist keine Charaktereigenschaft, sondern man kann es lernen. Und das heißt ja auch für uns als Führungskräfte, wir können Menschen dabei helfen, Hoffnung zu erlernen. Das können wir natürlich nicht, wenn wir selber die Hoffnung verloren haben. Also das ist ganz klar. Du hast eben gesagt, die Selbstwirksamkeit, die fehlt bei vielen. Aber dazu gehört ja auch das Thema klare Ziele, klare Wege und eine erlebte Überzeugung. Und da sind wir doch wieder bei unserem Thema.
Auf jeden Fall.
Denn wenn du einfach und leicht führst mit Klarheit, mit Werten, mit Zielen, dann ist das doch ja schon eine Basis, um tatsächlich auch Hoffnung erlernbar zu machen. Finde ich einen tollen Aspekt.
Auf jeden Fall.
Also ist mir total neu, deshalb.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Nee, also ich finde es wirklich toll. Ich will noch eine weitere Komponente mit reinbringen, das ist Mut. Und Mut hast du, wenn du aus einer Sicherheit agieren kannst. Noch mehr als sonst, finde ich. Und Mut ist super, super wichtig, damit Menschen sich was zutrauen und sich selbst bestätigen können. Mein Einsatz war was wert. Und ich bin ja eigentlich überhaupt kein esoterischer Typ. Also ich bin ja eher so.
Das Wort eigentlich können wir streiten. Streiten, freudige Fehlleistung. Wir streiten uns nicht, wir streichen es.
Ja.
Aber wir sind offen für ganz
das viel. Das Wort esoterisch hat ja mittlerweile eine echt blöde Konnotation.
Das ist das Problem dabei, ja.
Genau. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir, was Energien und so angeht in dieser Welt, ne, es gibt ja da auch Beweise für, dass nichts verloren geht, dass wir da schon bestimmten Dingen ausgesetzt sind. Und ich glaube ganz fest daran, dass das, was man aussendet, auch zu einem zurückkommt. Und es gibt ja nicht umsonst so viele Sprichwörter, ne, wie 7 Jahre Unglück oder wie meine liebe Freundin aus Hamburg immer sagt, hast du Schied am Paddel, ne? Dann hast du das erstmal eine Zeit lang. Und das sind alles Worte dafür, dass man eine Negativität vielleicht ausstrahlt, vor allen Dingen auch so eine negative Antizipation hat, dass man Negatives erwartet. Und dann ist man in der eigenen Wahrnehmung so, dass auch wirklich nur noch das passiert. Das bestätigt dann das, ja, was gut, du eh schon gedacht hast.
Self-fulfilling prophecies bei den Leuten, die sowieso nur negativ denken, da werden sich auch keine großartig positiven Dinge einstellen.
Genau. Und meine Aufgabe als Führende ist, das aufzulösen und umzudrehen. Hm. Aus einer self-fulfilling prophecy was Positives zu machen. Zu sehen, dass jemand aufblüht, mutig in was investiert, ein positives Erlebnis hat und im nächsten Mal noch besser
aber,
wird.
Aber das wird ja nie gelingen, Ela, wenn du selber da reingerutscht bist. Es geht ja es geht ja um die Menschen, um Führungskräfte, die durch die Einflüsse, durch permanente Krisen, all diese Dinge selber zu einer Person geworden sind. Ne? Das ist ja das. Also wenn man als Führungskraft klar ist, stark ist, hoffnungsvoll ist, über Mut können wir gleich reden, weil mir hat nämlich letztens eine Zahnärztin gesagt, Mut will sie gar nicht so auf ihrer Website lesen, weil Mut immer aus Angst rauskommt. Kann man darüber diskutieren, müssen wir aber heute nicht machen. Ich sehe es auch ein bisschen anders.
Ich sehe es auch anders.
Weil ich finde, Mut kann auch ganz viel aus Selbstbewusstsein rauskommen, mutig etwas zu tun, Risiken auch mal einzugehen. Aber das ist gar nicht so heute unser Thema. Was machen wir denn mit Menschen, die sagen, ja, ich habe das alles verstanden? Auch als Führungskraft, aber ich kann gerade nicht klar sein. Ich kann auch nicht mutig sein, weil ich selber in so einer Phase bin. Ich will jetzt das Wort Depression nicht nennen, um Himmels Willen, aber in so einer Phase, wo ich mich selber als Bremser fühle, weil ich erdrückt werde von all diesen Themen, die ich gar nicht mehr handeln kann.
Also wenn es so weit gekommen ist, dass dieses Empfinden da ist und auch keine Erleichterung, kein Relief gefunden werden kann durch eine verbesserte Struktur, dann ist das für mich ein Fall für einen Psychologen. Mhm. Da bin ich auch ganz klar. Mhm. Wenn ich sowas feststelle in der Praxis.
Da können wir und wollen hier auch gar keine Tipps in dem Fall geben. Ne? Aber wie geht man damit um, wenn man es merkt?
Wenn ich das feststelle in der Praxis, dass das eigentlich das Problem ist und das spiegelt mir das Team, das spiegelt mir die Aktion, da ist dann so ein gewisses Unkalkulierbares drin. Mhm. Heute hopp, morgen top. Heute machen wir dies, morgen machen wir das, dann schmeißen wir das wieder um. Wenn ich solche Strukturen sehe, dann ziehen wir uns manchmal auch zurück. Ich sage dann an dem Punkt, wir können nichts für sie tun. Wir können ihnen die Strukturen geben, aber ich kann ihnen nicht den Rückhalt geben, das durchzuziehen. Und ohne dann despektierlich zu sein, empfehle ich dann schon ein Coaching, Personal Coaching. Oder aber auch, wenn es ganz schlimm ist, dass es mit Tränen einhergeht, dann empfehle ich wirklich häufig, dass man sich mal mit einem Psychotherapeuten zusammensetzt. Und das ist völlig legitim. Wir gehen ja auch mit einem gebrochenen Arm zum Arzt. Wir können auch mit einer angeknacksten Seele zum Arzt gehen. Wir sollten das tun.
Ja, leider ist natürlich das Thema gesellschaftlich ein bisschen falsch eingeordnet.
Zumindest bei uns.
Ne? Zumindest bei uns. Ja, ja.
Woanders nicht.
Wir leben ja in unserer Gesellschaft.
Ja. Ne? So. Aber das soll ein bisschen Mut machen.
Absolut.
Ne? Dass man das einfach mal ausprobieren sollte.
Ja, und letztendlich gehört ja dann wieder auch so ein Spruch dazu. Ne? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, der erste Schritt. Man muss es ja selber erkennen. Und auch da, glaube ich, tun viele Führungskräfte sich schwer. Auch da gibt es Studien, viele, die agieren nach außen optimistisch, weil sie glauben, es gehört zu mir als Führungskraft, ich bin Chef, die Schwäche darf man mir nicht anmerken, tun so, als wäre alles gut, aber nach innen passiert nichts mehr. Das Team denkt, oh, super, aber eigentlich passiert nichts. Ich glaube, das ist auch so eine riesengroße Gefahr, sich da als Führungskraft in etwas zu verlieren, um so einen Schein herzustellen, der mit dem Sein wenig zu tun hat. False-Hope-Syndrom nennt man das, glaube ich.
Ja.
Das falsche Hoffnung ist ja das Schlimmste, was du Menschen geben kannst.
Allerschlimmste. Also das ist das Allerschlimmste, was man machen kann, jemanden in einer Sicherheit zu wiegen, die es nicht gibt, oder ihm falsche Hoffnung oder falsche Versprechungen zu machen. Also da bin ich ja ein sehr großer Fan von Real Talk und Wahrhaftigkeit. Womit jetzt nicht die Notlüge gemeint ist, ne? Also eine Notlüge akzeptiere ich, um Menschen manchmal zu schützen, aber dein Handeln.
Ich wollte sagen, es kommt auch an, wie sie eingesetzt wird. Ne?
Dein Handeln an sich sollte geprägt sein von Wahrhaftigkeit. Und wir sind mittlerweile an einem Stadium angekommen, wo diese Führungshülsen, dieses übergestülpte, positive, pseudo-amerikanische Yes, we are great-Symptom, das bringt ja gar nichts mehr.
Viel Hülle.
Das ist viel Hülle und wenig Fülle.
Wenig Substanz auch.
Und da kommt man aber auch schnell dahinter, weil das kannst du ja gar nicht durchhalten. Du hältst das vielleicht, je nachdem, wie streng du zu dir selber bist, Monate, vielleicht auch Jahre durch, aber irgendwann implodiert das ja. Und das Team guckt ja schnell dahinter, weil du kannst es ja nicht mehr bedienen nach einer Zeit. Und ich finde, dass überhaupt nichts falsch daran ist, Schwäche zuzugeben. Im Gegenteil. Also die stärksten Führungspersönlichkeiten, die ich kenne in meinem privaten Umfeld, die sind absolut in der Lage, dosiert auch Schwächen zuzugeben. Also die laufen jetzt nicht rum mit so einem Plakat und sagen, boah, ich bin schlecht darin oder da war ich mal in Therapie. Aber wenn man sich mit ihnen unterhält, dann bekommt man auch mal Einblicke in private Geschichten, die passiert sind. Und wenn du dann siehst, was dieser Mensch für einen Prozess durch hat und wie der sich daraus entwickelt hat, was für ein Mensch er jetzt ist und der kann das zugeben, da erstarre ich in Ehrfurcht.
Das ist ja dann auch ein gutes, positives Vorbild für jeden, total, der selber sagt, ich bin eigentlich gerade am Boden, und ein anderer, der es geschafft hat, mir dann aber sagt, ja, da war ich auch mal. Mhm. Und ich habe trotzdem einen Weg gefunden.
Ne? Da war ich auch mal.
Ja, und ich finde so, also das Thema, was wir da heute haben, ich habe gar nicht, als ich das gelesen habe und dachte, ja, da können wir mal drüber sprechen, das hat doch eine unfassbare Relevanz und auch eine große Wucht, finde ich, so über Hoffnung und Vertrauen zu reden, weil diese beiden Aspekte ja so unglaublich eng miteinander verzahnt sind. Ne? Wir haben es ja gerade gesagt, jemandem falsche Hoffnung zu machen, ist doch der erste Schritt in den kompletten Vertrauensverlust. Und wenn wir Vertrauen als Führungsbasis nehmen, hängt das ja unfassbar zusammen. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich heute in der Folge unfassbar oft das Wort unfassbar sage.
Ja, aber da merkt man halt auch, wie sehr dich das persönlich auch angreift, dieses Thema. Also ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ich habe keine
Thema.
Wortfindungsstörungen, ich habe Wortvarianzenfindungsstörungen.
Ja, das ist ein komisches Wort, was du da gefunden hast.
Wort. Aber wenn wir jetzt dann nochmal zurückgehen, Vertrauen ist ein absolutes Führungsinstrument. Woran merke ich, dass Menschen mir vertrauen oder dass sie mich vielleicht einfach nur nett finden?
Also wenn du einem Menschen vertraust, dann traust du dir auch als vermeintlich Untergebener, ich benutze jetzt mal dieses Wort, Kritik zu. Kritik im Sinne von Feedback. Ich mag das Wort Kritik nicht besonders, ich nutze es jetzt aber mal extra, weil es jetzt das Feedback beschreiben soll, was nicht konform ist. Das finde ich ist super wichtig und die Kür im Bereich der Führung, dass deine Mitarbeitenden so ein Vertrauen zu dir haben, dass sie offen zu dir sagen können, Chefin, halt mal inne, hier stimmt was nicht. Mir ist das und das aufgefallen oder das und das war vielleicht nicht so toll. Und das sind genau die Mitarbeitenden, die ich haben will, damit ich
daran
langfristig...
Merkst du das auch, daran merke ich die Offenheit das auch. Da ist, ja. dass man dir vertraut, dir genau. sowas anzuvertrauen. Genau. Da steckt das Wort wieder drin.
Genau, also ja. Ich bleibe ja erstmal im Arbeitskontext. Ne? Wir reden jetzt ja erstmal ganz normal über eine berufliche Beziehung. Und innerhalb der beruflichen Beziehung habe ich ein berufliches Vertrauen aufgebaut. Und das ermächtigt meine Mitarbeitenden, mir ein Feedback zu geben. Mir zu sagen, boah, das war super oder boah, das war nicht so gut. Das ist super, super wichtig. Wenn das niemals kommt, dann vertrauen die dir nicht. Dann denken die, nee, wenn ich da was sage, habe ich eh nichts von, kriege ich einen auf den Nacken oder was auch immer. Und das ist für mich das erste Indiz, dass es dort eine Vertrauensbasis gibt oder eine entsteht. Das nächste Indiz wäre, dass jemand kommt im beruflichen Kontext und über Sorgen jemanden informiert, dass man
teilhaben lässt an bestimmten
Genau, Dingen. Dass man proaktiv sagt, ich habe da gerade mit meiner Mutter so ein Problem, die kommt ins Pflegeheim oder was auch immer. Es könnte sein, dass ich in den nächsten Wochen nicht so ganz nicht so ganz bei der Spur bin. Ich erbitte Nachsicht, irgendwie sowas. Wenn sowas proaktiv kommt, anstatt abzutauchen, super toller Vertrauensbeweis, würde ich richtig wertschätzen, würde ich einen Schonraum um diese Mitarbeiterin basteln, damit alles gut geht. Und dann geht es noch weiter bis hin zu privaten Fragen. Mein Mann will sich von mir trennen. Was muss ich denn jetzt beachten? Hast du einen Rechtsanwalt, den du mir empfehlen kannst? Oder was mache ich denn jetzt, wenn ich habe zwei Kinder, kann ich auf Teilzeit gehen? Dass jemand mit so einem vollen Herzen zu einem kommt und einem sagt, was mit einem los ist. Daran merke ich aber auch, derjenige möchte seinen Arbeitsplatz gern haben, der liebt die Firma, der möchte Teil der Geschichte bleiben und sucht einen Weg wie. Und wenn solche Dinge passieren, dann finde ich, ist da wirklich eine schöne Vertrauensbasis da.
Wenn jetzt so etwas nicht passiert, ich meine, wir wollen ja viel über Positives reden, aber wenn wir über Positives reden, dann ist ja meistens das Negative der Ausgangspunkt, ja, weil irgendwas verbessert werden muss, weil irgendwas verändert werden muss. Und wenn ich jetzt da stehe als Praxisinhaberin, als Inhaber und sage, mit solchen Themen kommen die Menschen gar nicht mehr zu mir, dann ist das ja schon ein Zeichen, dass eher Perspektivlosigkeit herrscht als der Wunsch, nach vorne zu gehen. Heißt das für mich dann, mein erster Schritt muss sein, selber ehrlich zu kommunizieren, wie es mir damit geht? Da sind wir wieder bei mir selbst, Selbstführung, Selbstwirksamkeit.
Ich finde schon. Also für viele ist das nichts. Viele möchten das auch gar nicht. Viele arbeiten in ihren Teams ja auch nicht so eng zusammen. Das ist dann so und das akzeptiert man dann. Aber für diejenigen Menschen, für die das nicht so ist, die lieber intensiver dort zusammen agieren, ist der Appell oder das Zugeben von Dingen durchaus auch ein strategischer Schritt. Also auch mal selber zu sagen, Mädels, wir haben jetzt 3-4 harte Wochen vor uns, bei mir steht das und das an, ich bitte um Nachsicht, wenn ich vielleicht mal ungeduldig bin, könnt ihr mir den Rücken frei halten. Das ist ja nicht nur ein Move, das ist eine Sache, die ist ehrlich und wahrhaftig.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema Klarheit. Ne? Ja, wenn ich mir selber klar darüber bin, dass diese Offenheit dafür sorgt, dass Menschen mir wieder vertrauen oder mir auch helfen. Also ich meine, was ist das für ein Move, wenn mein Chef mir sagt, ich brauche Hilfe?
Genau, ich brauche Hilfe. Ich brauche euch hinter mir die nächsten 3 Wochen. Meine Frau wird operiert, mein Kind muss in die Klinik. Ich bin vielleicht ein bisschen durcheinander. Nehmt's mir bitte nicht übel. Helft mir, entlastet mich. Wenn alles wieder klar ist, dann sage ich Bescheid und keine Ahnung, wir gehen essen oder wir machen irgendwie was, ne? Nur so als lapidares Beispiel jetzt, aber einfach zu zeigen, dass die Dinge, die man selber für sich beansprucht, auch von anderen beansprucht werden dürfen. Das ist nur legitim. Wir sind ja Menschen, die miteinander arbeiten.
Wenn du dann anderen wieder das Gefühl geben möchtest, wir sind hier auf einem guten Weg und ich möchte auch mit dir in die Zukunft gehen, da sind wir wieder bei einem Thema da sind wir bei einer Podcast-Folge, die wir schon hatten. Du hast es eben so ein bisschen angedeutet, nämlich das Thema Feedback.
Ja.
Ja, Feedback. Und das heißt ja auch, Menschen sofort eine Rückmeldung zu geben, klar mit ihnen zu sprechen, Stärken benennen, Fehler zugeben. Das ist ja auch alles Feedback. Ja. Und gehört dazu auch, in bestimmten Momenten klar zu machen, ich möchte jetzt mal Verantwortung abgeben. Ich kann gerade Entscheidungen nicht treffen.
Ja, klar.
Oder ist das schon zu viel Schwäche zugeben?
Finde ich nicht. Nein, ich finde das nicht. Also ich finde das wirklich nicht. Das mag daran liegen, dass ich da über die Jahre entsprechendes Selbstbewusstsein aufgebaut habe. Aber warum sollte es eine Schwäche sein, wenn ich mit einem Team seit ein paar Jahren zusammenarbeite, das läuft eigentlich alles ganz gut und ich komme in eine Situation jetzt als Führender, wo ich eine Zeit lang ein bisschen aus der Schusslinie genommen werden muss, weil was Privates, was Gesundheitliches, irgendwas ist. Kann auch was Positives sein. Ich mache vielleicht eine Fortbildung und bin einfach nicht so präsent. Dann finde ich, ist es ein absolut guter Move, die Mädels, die Jungs mit ins Boot zu holen und zu sagen, das steht an, das mache ich jetzt. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Im Gegenteil. Ich habe noch in keinem Team erlebt, dass sich da irgendjemand hingestellt hätte und gesagt hätte, boah, was bist du für ein Loser, weil du das zugibst. Eher nicht. Eher andersrum. Eher Menschen, die verharren, eher Menschen, die sich nicht an das halten, was sie fordern und sagen, also die immer den Clown machen oder die Laissez-faire führen, da ist es eher so, dass dann hinten raus die Teammitglieder sagen, ja, was der verspricht, passiert sowieso nie. Ja, der redet immer nur, passiert eh nichts. Ja, von wegen neues Zeitprogramm, wir haben sowieso jeden Tag 2 Stunden länger, die wir arbeiten müssen. An den Aktionen spiegelt sich die Glaubwürdigkeit. Und der Appell oder das Zugeben von vermeintlichen Schwächen hat sich für mich im Laufe meiner ganzen Zeit eigentlich immer wieder als absolute Superpower herausgestellt.
Jetzt bist du sicherlich auch ein Beispiel, was für viele, viele andere nicht gilt. Persönlich, wie von deiner Entwicklung, logisch. Von deinen Unternehmens, logisch. Ne? Aber logisch. Wir wollen ja auch in unserem Podcast unsere persönlichen Geschichten erzählen. Und die sind ja auch teilweise mutmachend. Gerne auch mal nachdenkenswert, ganz klar. Weil ich hatte nämlich jetzt bei meiner Frage so ein Bild vor Augen. Da sitzt so ein Team in einer Zahnarztpraxis, seit 20 Jahren gewachsen. Der Zahnarzt ist aber genauso jemand. So Berufspessimist und alles, was kommt, ist schlecht und geht sowieso nie nach vorne und schuld sind immer die anderen. Und der offenbart dann auf einmal diesem Team, was ja mit ihm in dieser Wertewelt, in dieser Konstellation gewachsen ist, auch noch weiter Schwächen, die brechen ja noch weiter zusammen. Also das ist ja ein Abwärtsstrudel.
Ja, das wird aber nicht passieren.
Weil es das nicht gibt, was ich gerade konstruierte.
Ganz genau. Einer, der so drauf ist und wenn der in eine persönliche Krise gerät, ist der von heute auf morgen weg. Da gibt es einen richtigen Burnout und einen Zusammenbruch.
Der kommt gar nicht mehr in die Situation,
also aus meiner Erfahrung
Schwächen zuzugeben, sondern da ist dann die Tür schon zugefallen.
Ja, Also aus meiner persönlichen Erfahrung ist das einer, der vielleicht noch ein oder zwei Zahnärztinnen einstellt und dann irgendwann komplett im Burnout sitzt und einfach
weil
weg ist.
Letztendlich, der Gedanke ist ja nicht falsch. Ja? Die Mitarbeiter, die mit mir wachsen, sind ja sehr wahrscheinlich oft die, die genau zu mir passen.
Ja.
Und wenn die dann, ne, so lange bei mir sind und ich bin so jemand, bei dem Hope and Trust nicht oben steht, sondern auch hoffentlich passiert nicht noch was Schlimmeres. Ja. Dann hat man es natürlich in so einem Umfeld auch schwerer, aus Krisen rauszukommen.
Das sogenannte devote Ducken.
Ja, vielleicht sind das aber auch keine Führungspersönlichkeiten. Das vielleicht darf so jemand auch gar nicht führen.
Das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Und ich habe das immer wieder, dass Menschen sagen, eigentlich liegt mir das gar nicht. Aber als Zahnarzt ist es ja der Weg, dass man sich irgendwie selbstständig macht. Das hat sich sehr verändert. Mhm. Ne? Also die Zahl der Zahnärzte, die wir haben in Deutschland, stagniert, steigt leicht an.
Was sagen, hat sich wieder ein bisschen
verändert. Ja, aber die Zahl der Niedergelassenen, die sinkt. Ja. Ja. Ne? Wir haben also immer weniger Niedergelassene, aber immer mehr insgesamt.
Also weniger Unternehmer und Unternehmerinnen.
Ganz genau, das hat einen Grund. Das ist einerseits unser System, was ja wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber es ist halt auch eine Veränderung in der Wahrnehmung der Bevölkerung, gerade der jüngeren Menschen, die halt diese Tretmühle ablehnen und die auch die Eigenschaften persönlicher Natur, die man haben muss, um da drin zu überleben, ablehnen. Wir gucken häufig so ein bisschen verächtlich auf die runter und sagen, ja, die wollen alle noch 30 Stunden, 32 ist neue Vollzeit und so. Ja, stimmt. Und wenn man dann sagt, oh Gott, wie soll es in der Gesellschaft weitergehen mit unserem Wohlstand und so, gibt es da auch viele Prozesse, die ich gar nicht so richtig verfolgen und einordnen
aber
kann.
Aber unser Wohlstand hat nichts mit 30 Stunden oder 40 Stunden Arbeit.
Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du guckst auf die Zahlen, wie viele Menschen in unserer Generation in ihrem Leben psychische Probleme wegen ihrer Arbeitssituation hatte und wie schlimm es für manche Menschen wirklich bei der Arbeit ist und was ausgehalten wird, bis sich was verändert. Das ist ja nicht mehr haltbar.
Nein, und vor allem junge Menschen, die das ja erleben bei Eltern, bei Menschen in ihrem Umfeld, dass die natürlich sagen, so arbeite ich nicht.
Genau.
Das ist ja logisch und das hat nichts damit zu tun, dass jemand nicht arbeiten will. Mensch, jetzt mal von Hope and Trust kommen wir jetzt zum Generationenkonflikt. Die wollen ja alle nicht, aber es gehört natürlich alles dazu.
Ja.
Und deshalb finde ich das auch so wichtig, sich, bevor man Unternehmer wird, sich mal Gedanken darüber zu machen, bin ich dazu eigentlich geeignet?
Aber und das ist ja das Problem, Klaus.
Genau. Und lass mich mal den Satz zu Ende bringen, weil ich weiß nicht, ob der stimmt, was ich jetzt sage. Aber wenn ich dann weiß, ich bin so ein Typ und das ist gar nicht negativ gemeint. Es gibt Menschen, die sind von ihrer Motivation geprägt durch die Angst vor Fehlern. Ihr Handeln ist geprägt durch den Gedanken, hoffentlich kann ich das, hoffentlich mache ich nichts falsch. Das sind oft Bremser, aber die brauchst du auch in deiner Praxis, weil das sind auch oft die, die mal zweimal nachdenken, die nicht sofort das neueste Programm kaufen, die auch mal sagen, Moment, passt das denn alles?
Ja.
Aber ich glaube, als Unternehmer, Unternehmerin, musst du motiviert sein durch Hoffnung auf Erfolg. Weil Menschen, die durch Hoffnung auf Erfolg motiviert sind, die gehen Risiken ein. Die machen auch Dinge, wenn sie nicht genau wissen, klappt das, kann ich das. Ich bin so jemand, du bist mit Sicherheit auch so jemand.
Ja.
Da bin ich mir sehr sicher. Ja, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, Mitte der 90er, als jemand fragte, willst du ja aktuelle Stunde Sport moderieren? Ja, habe ich gesagt, ja, mache ich. Keine Ahnung, ob ich das kann. War eine Katastrophe. Ist aber auch egal. Ja, weil meine Motivation besteht nicht darin, hoffentlich mache ich nichts falsch, sondern hey, vielleicht ist es gut. Ich muss herausfinden, ob ich das kann. Und ich finde, das ist so eine Basis für Hope and Trust. Weil dann kannst du hoffnungsvoll und mit Vertrauen in dich selber, und da sind wir wieder beim Thema, ne? Wenn ich mir selber vertraue, dann kann ich ja auch andere dazu bringen, dass sie mir vertrauen und ich kann mehr Vertrauen schenken. Also jetzt nochmal meine Frage an die Unternehmerin. Siehst du das auch so, dass Unternehmer diese Motivation brauchen, dass sie Hoffnung auf Erfolg haben und dass das ein großer Fehler sein könnte, wenn ich weiß, meine Gedanken drehen sich nur darum, nichts falsch zu machen, dann würde ich kein Unternehmen gründen. Also definitiv nicht.
Also da gehe ich 100% konform mit dir. Und da haben wir aber auch schon das Problem, weil Zahnärzte, die anfangen zu studieren, die studieren Zahnmedizin und sehen sich als Zahnmediziner. Und diese unternehmerische Geschichte, die dann kommt, die findet nicht statt an der Uni. Und das ist bekanntes Problem, das ist seit Jahrzehnten so und mich nervt's halt immer total, das tut mir leid, dass ich euch das da draußen so sagen muss, mich nervt's total, wenn ich in Beratungssituationen, in Praxen auch von Zahnärztinnen und Zahnärzten jenseits der 40 höre, das habe ich an der Uni alles nicht gelernt.
Ja, ist, ich ja, ist auch, ja in Ordnung, dann darf ich aber kein Unternehmen gründen.
Das
darf
ist
ich keine
der Punkt. Praxis erstens darf ich dann kein Unternehmen gründen oder aber ich habe die Aufgabe, mir diese Skills beizubringen. Ja,
oder mir jemanden Niemand, zu suchen, der sie erfüllt für mich.
Genau. Das geht, ja, ne? Aber weißt du, diesen unternehmerischen Geist, den musst du auch schon zum Teil selbst
Nein,
mitbringen.
Nein, das meine ich auch nicht. Aber du kannst ja sagen, okay, ich habe den unternehmerischen Geist, aber ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich hole mir hier die Spezialisten. Das gehört ja dazu.
Genau.
Aber auch da hast du ja viele, kann ich alles selber.
Niemand macht sich wirklich Gedanken darüber. Ja. Niemand macht sich Gedanken über Personalführung, Marketing, Abrechnung, über diese Dinge machen sich die Zahnärzte zu wenig Gedanken. Das wird nicht gelehrt an der Uni, das stimmt, aber egal, ihr müsst es euch halt einfach beibringen. Und wenn du dann noch das Problem hast, dass du eher ein vorsichtiger Mensch bist, im Sinne von Konfliktvermeidung und im Sinne von nichts falsch machen, was ich übrigens jetzt für einen Herzchirurgen eine fantastische Eigenschaft finde.
Das ist eine Eigenschaft, das sind fantastische Eigenschaften aber, in ganz vielen Situationen.
Aber was du halt wirklich brauchst als Unternehmer, ist erstmal einen festen Glauben an dich selber. Mhm. Den ziehst du natürlich auch aus deinen handwerklichen und medizinischen Fähigkeiten. Aber du brauchst auch Wissen über Geld und über die Zusammenhänge. Und auch daraus kannst du Rückhalt und Sicherheit ziehen. Und die Superkraft dann ist noch Begeisterungsfähigkeit. Dass du also andere Menschen für deine Idee begeistern kannst. Und dann, wenn du das alles schön zusammenbackst, bist du ein Unternehmer. Aber du bist keiner, wenn du Zahnmedizin studiert hast.
Ja, nein, das ist klar. Das Thema wird ja schon seit Jahrzehnten diskutiert.
Aber es ist so präsent.
Nein, es ist präsent, keine
es
Frage.
Es ist so präsent. Es ist so präsent, dass manchmal, wenn wir Zahnärzte in Beratungssituationen haben und wir denen dann erzählen, hier, deine Abrechnung so und so und so und so. Und das funktioniert nicht. Und hier, was ist mit deinem Stundensatz? Und kalkulierst du das echt Pi mal Daumen? Manchmal ist es so, dass sie sich so getroffen fühlen, dass das dann in so eine leicht passiv-aggressive Geschichte umschlägt und ich kriege dann um die Ohren geschmissen. Ja, das haben wir auch alle nicht gelernt. Ich auch nicht, by the way.
Deshalb erklären wir es dir jetzt.
Ja, aber die Frage ist halt immer, wie weit kriege ich das mit meinem Ego verwandelt?
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Und wir haben dann ja tatsächlich auch noch ein weiteres Phänomen bei den Zahnärzten und das kann ich ja auch aus eigenen Erfahrungen aus der Familie sehen. Dieses Studium macht ja auch was mit dir. Mhm. Das ist sehr herausfordernd. Du hast ja nicht nur passives Wissen, du musst ganz viel handwerklich leisten. Du streitest dich da um Patienten. Wir haben auch in diesem Studium teilweise wirklich Gewalt in der Kommunikation und solche Sachen. Also ich kann das alles sehr gut verstehen und sehr gut auch einordnen. Es entbindet dich aber trotzdem nicht von deiner Pflicht, dir das Unternehmertum beizubringen.
Und damit schließen wir jetzt diesen Podcast mit der Frage an dich. Unternehmertum auf Basis von Hoffnung und Vertrauen, finde ich einen der sensationellsten Sätze überhaupt. Wenn einem das gelingt, ist man, glaube ich, in seiner ganzen, sage ich mal, Ausrichtung seines Unternehmens einen ganzen Schritt weit nach vorne. Weil Hoffnung und Vertrauen als Kernwert meines Unternehmens noch über Umsatz, Gewinn und all diese Dinge, weil ich glaube, das eine bedingt das andere.
Ja.
Ich finde diese Verbindung total schön. Also, lieber Ben, danke für den Newsletter und diese Anregungen. Was bleibt für dich hängen mit dem Gedanken an Hoffnung und Vertrauen, insbesondere in Krisenzeiten wie heute?
Nicht mehr wegzudenken als allererstes. Und man kann das Ganze eigentlich nicht noch mehr wertschätzen. Ich brauche Mitarbeitende, die mir vertrauen, damit sie mit mir den Weg gehen, den ich eingeschlagen habe. Und dabei muss ich ihnen permanent signalisieren, da ist Hoffnung dahinter. Also Hoffnung auf die nächste Gehaltserhöhung, Hoffnung auf den nächsten tollen Umsatz, Hoffnung auf die nächste tolle Teamgeschichte, auf das nächste tolle Erfolgserlebnis. Das ist ja das Konzept, was man haben sollte. Und solche Mitarbeiter werden dich nicht verlassen.
Und damit bist du Perspektivgeber und kein Bremser.
Ich zeige eine Perspektive auf. Eine Perspektive für einen schönen Arbeitsplatz mit Selbstwirksamkeit und einer Absicherung für zu Hause. Auch für Krisen für zu Hause. Also das ist ja wieder mein Thema, wo wir heute wieder tausendmal dran langschraddeln. Wir Mädels verdienen in unserer Branche echt schlecht. Nach wie vor, ne? Und was passiert mit den Frauen, die sich Ende 20 binden, ein, zwei Kinder bekommen, Mitte 30 gehen viele Ehen auseinander, jede zweite. Und dann bist du alleinerziehend in der Regel. Natürlich immer alles individuell sehr unterschiedlich, aber dann war es das.
Und wenn dir dann jemand Hoffnung und Vertrauen
gibt. Wenn du dann Hoffnung
und
Vertrauen hast, du hast einen Arbeitsplatz, der Rücksicht nimmt auf dich und deine Kindergeschichten. Ein Arbeitsplatz, der dich finanziell absichert, dass du ein eigenes Standing hast, dass du nicht aus Abhängigkeit Dinge machen musst, die du nicht machen möchtest. Das ist so wichtig für Frauen. Das ist das wichtigste Thema dieses Jahrzehnts, würde ich sagen. Dinge nicht machen müssen aus Abhängigkeit.
Und das lasse ich jetzt genau so stehen. Danke.
Immer gern.
Danke, Ella. Danke euch fürs Zuhören. Und solltet ihr diese Episode tatsächlich an einem Sonntag gehört haben, schönen Sonntag.
Gleichfalls.
Tschüss.
Und happy Croissants.
Ja, und so. Bis dann. Ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.